Leben alle Engelwesen für Jesus? Lebt alles Sichtbare für Jesus? Wird Gott in allem, was auf dieser Welt passiert, verherrlicht, erhöht und dient ihm all seine Schöpfung? Nein, nein, nein. Nein, es herrscht heute kein Normalzustand, sondern es herrscht Unordnung und Chaos und der Verdreher, der Lügner, der Widersacher, Luzifer, der Satan, er zusammen mit seinen gefallenen Engeln und Dämonen, er steht all den Menschen vor, die in Rebellion gegen Gott leben. Durch die Sünde ist die Bühne heute nicht die Bühne des heiligen Lobpreises Gottes. Die Weltbühne ist nicht die Weltbühne zum Lobpreis Gottes, sondern die Bühne der Welt ist heute die Bühne, die die Rebellion des Menschen zeigt. Die Rebellion des Menschen gegen Gott. Christus, er ist derjenige, der das wieder in Ordnung bringt. Jesus Christus ist derjenige, der die Welt erschaffen hat, der die Welt erhält, für den sie gemacht ist. Und er ist derjenige, der auch die Autorität über diesen chaotischen Planeten wieder erlangen wird. Und alle Knie werden sich unter ihn beugen und anerkennen, dass er der Herr ist. Deshalb ist unser Jesus so herrlich und so wunderbar und so erhaben, weil er dazu fähig ist. Christus allein. Er rettet nicht nur Menschen, die glauben, er stellt auch alles wieder her. Wir wollen zusammen unseren Text für heute Morgen lesen in Kolosser 1. Und wir beginnen ab Vers 18 bis Vers 22. Und werden uns auf die Verse 20, 21 und 22 heute Morgen beziehen. Wir lesen Kolosser 1 ab Vers 18 bis 22. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Jesus Christus versöhnt. Wir haben schon einige Predigten mit diesem Thema verbracht und werden heute in den Landeanflug gehen. Wir werden heute weg von dem universellen Versöhnung, dass er die Welt wieder in Ordnung bringt und Frieden schafft auf diesen, in diesem ganzen Kosmos, übergehen zu der speziellen Versöhnung, zu der Paulus in Vers 21 kommt. Aber vorher noch einige Aspekte aus den letzten Wahrheiten dieser universellen Versöhnung des ganzen Universums. Wir haben die letzten Predigten schon betont, dass bei Versöhnung immer ein Preis gezahlt werden muss. Versöhnung ist erst dann notwendig, wenn Schuld entstanden ist. Und Schuld muss bezahlt werden. Irgendjemand zahlt immer. Und dann, wenn Versöhnung eingetreten ist, kommt große Freude. Das ist der Plan. Deshalb ist Versöhnung etwas, was Freude bringt. Heute Morgen möchte ich mit euch an diesen zwei Fragen einmal Gott beleuchten, seinen Preis und seine Freude, an der Versöhnung und uns Menschen bzw. konkreter die Gläubigen beleuchten. Wir wollen uns zuerst anschauen, was denn Gottes Preis und Freude ist, um Frieden in dieser Welt wiederherzustellen. Denn Jesus Christus, er ist der Friedensstifter zwischen Gott und Menschen. Was ist Gottes Preis und Freude? Nun, in diesem ganzen Plan Gottes vor Grundlegung der Welt war es keine Überraschung für ihn, dass Adam und Eva zu der verbotenen Frucht greifen. Sondern es war Gottes Plan von Anfang an, dass sein Sohn kommen würde. Und es war sein Plan, dass wiederhergestellt wird. Eine Wiederherstellung, die wir uns nicht vorstellen können, die unfassbar für uns ist. Der Prophet Jesaja, er gibt uns einen kleinen Vorgeschmack, wie Gottes Freude und dieser Idealzustand, von dem wir hier sprechen, dieses Friedensreich Jesu Christi aussehen wird. In Jesaja Kapitel 11, völliger Frieden, keine Sünde, kein Schmerz, kein Blutvergießen. Jesaja kann es aber viel schöner ausdrücken. Jesaja 11, Verse 6 bis 9, schreibt der Prophet, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Utopie? Nein, Vorgeschmack. Nur ein kleiner Vorgeschmack, in welchem Ausmaß Jesus Christus fähig ist, diese Welt wiederherzustellen. Frieden zu schaffen. Das ist, was Kolosser 1, Vers 20 deutlich gemacht hat. Er macht Frieden für alle, die existieren, oben wie unten. Und er schafft Frieden, indem er jedem anbietet, gerettet zu werden, Vergebung der Sünden zu empfangen. Und er schafft Frieden, indem jeder, der seine Rettung nicht annimmt, verurteilt wird. Auf ewig. Und er schafft Frieden selbst zwischen Tieren. Kein Blut, kein Schmerz, reiner Friede. Und der Grund ist in Jesaja 11, Vers 9, die Erkenntnis des Herrn wird die Welt überdecken wie Wasser den Meeresgrund. Es wird keine Ecke auf dieser Welt geben, in der man den Herrn nicht kennt. Und das ist dann auch logischerweise der Mangel heute, dass die Welt Gott ablehnt und deshalb das Chaos existiert. Aber das, sagt Gottes Wort, wird Jesus wieder aufrichten. Der Feindschaft nach dem Sündenfall, diese Feindschaft, sie muss überwunden werden durch Frieden. Und es gefiel Gott, lesen wir in Vers 19, es gefiel Gott, dass der Sohn den Preis zahlen würde und dieser Preis wäre das Leben des Sohnes am Kreuz auf Golgatha. Nicht allein, um die Erwählten, die Gläubigen zu retten und ewiges Leben zu schenken, sondern auch, um die ganze Schöpfung wieder unter seine Herrschaft zu bringen in Ewigkeit. In Hebräer 10, Verse 12 und 13 lesen wir einmal mehr davon. Zur Erinnerung und Festigung der letzten Predigten. Hebräer 10, 12. Jesus, er aber hat sich nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Der Preis der Freude Gottes war das Leben seines Sohnes, und der Sohn erwartet nun auf den Moment, dass alle seine Feinde Schemel seines Fußes werden. Wir haben in der letzten Predigt aufgezeigt, dass die Bibel keine Allversöhnung lehrt, sondern dass die, die sich in Feindschaft gegen Christus halten, das ewige Urteil der Verdammnis und Hölle mit Satan und seinen Dämonen erlangen wird. Er, Jesus, der einmal geopfert wurde, erwartet nun auf den Moment, seine Feinde zum Schemel seiner Füße hinzulegen. Das wird der Normalzustand sein. Und die ganze Dramatik dieser Veränderung unserer ganzen Welt beschreibt die Offenbarung sehr genau. Ihr könnt sie gerne lesen, das letzte Buch in der Bibel. Es wird viele Veränderungen geben. Es wird einen sehr starken Umbruch geben, aber er kommt und er steht fest, weil Jesus der Friedefürst ist und er wird ein Friedensreich aufrichten. Diese Tatsache steht fest. Alles, was der Herr jemals erschaffen hat, wird ihm dann wieder dienen. Das ist seine Freude und das ist sein Preis. Der Preis für Gott zur Versöhnung der Welt war der Tod seines Sohnes. Und die Freude Gottes zur Versöhnung der Welt ist, dass sein Sohn König ist, Herrscher ist über einer vollkommenen, perfekten Welt. Das war Gottes Plan. Es gefiel dem Vater. Es gefiel dem Vater. Vers 19. Der Vater, er hätte die Welt in ihrer Boshaftigkeit einfach sich selbst überlassen können. Gott hätte sagen können, was soll's? Ich zerstöre den Laden einfach. Ich brauche 6 Tage, um ihn wieder aufzubauen, eine neue Welt. Er hat nur 6 Tage gebraucht, um unsertwillen. Er wäre noch schneller. Der Vater könnte unser ganzes Universum abschreiben. Doch Gott, der Vater, will. Doch es gefiel Gott. Es gefiel Gott, die Harmonie wiederherzustellen. Denn in der Wiederherstellung würde sein Sohn erhabener sein als in der Neuschöpfung. Es gefiel dem Vater, um zu zeigen, in welchen Charakter er innehat. Denn er ist ein liebender, ein barmherziger, ein rettender Gott und nicht einer, der einfach auf Neustart drückt. Game over, Neustart. Game over, Neustart. Nein, das machst du nur, wenn du nicht fähig bist. Wenn du fähig bist, gewinnst du das Spiel. Jesus, er ist fähig. Und deshalb gefiel es dem Vater, alle rebellierenden Dämonen und den hochmütigen Teufel Luzifer zu besiegen und die Strafe im ewigen Feuersee auf alle Zeit ihn dort hineinzuwerfen. Und es gefiel dem Vater, all die Engel, die zu ihm gehalten haben und nicht abgefallen sind, zu bekräftigen auf alle Ewigkeit in ihrem Dienst vor Gott und seinem Thron. Und es gefiel dem Vater, dass alle Menschen, die vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt und erwählt waren, auch gerettet würden und verherrlicht würden und bei ihm in Ewigkeit sein würden. Und es gefiel dem Vater, dass alle Menschen, die trotzdem, dass sie Gott erkennen können, in ihrer Rebellion verharren und die Sünde mehr lieben, aufgrund ihrer sündigen Werke durch Christus gerichtet werden, auf ewig. Und es gefiel dem Vater, dieses chaotische Universum wiederherzustellen. Eine neue, eine ewige Friedensherrschaft durch seinen Sohn Jesus Christus aufzurichten. Das gefiel dem Vater. Das war seine Freude und sein Preis. Das Leben seines geliebten Sohnes. Alle Fülle Gottes ist in Christus. Nur so konnte er diese Rettung erwirken. Das ist Gottes Preis und Freude. Diese ganze Welt würde in ihrem gefallenen Zustand in Hochgeschwindigkeit der Hölle entgegen gefangen sein. Diese Welt, sie würde ohne diesen Willen des Vaters schreien und schreien und schreien und schreien in den unerlösten Qualen des ewigen Feuers. Aber Gott, es gefiel Gott, in seiner großen Gnade zu zeigen, wie fähig sein Sohn ist. Er ist nicht fähig, einfach Reset zu drücken, er ist fähig, wiederherzustellen. Und das Opfer, was er bringen musste, war er selbst. Das war Gottes fester Entschluss. In Christus sollte diese neue Weltordnung wiederhergestellt werden durch das Werk Christi am Kreuz, durch seinen Tod. Und jeder, der glaubt, dass Jesus Christus Versöhnung und Rettung schenkt, er sollte Rettung auf ewig erlangen. Und dazu kommen wir jetzt in Vers 21. In Vers 20 die universelle Versöhnung, die Aufrichtung des Königreiches Christi und in Vers 21 die spezielle Versöhnung. Warum schreibt Paulus Verse 19 und 20? Um dir aufzuzeigen, dass Jesus fähig ist. Der Zweifel der Kolosser, er lag darin, dass sie dachten, Jesus ist nicht fähig. Ich brauche zu Jesus noch irgendwas mehr. Und Paulus sagt, du brauchst nichts zu Jesus mehr, denn der, der das Universum wiederherstellen kann und unter seine Autorität bringen kann und Frieden geben kann, der kann alles. Und es ist eben nur Jesus. Es ist nur einer, der das kann. Es gefiel Gott durch Jesus, nur durch Jesus Christus. Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Was sagt dieses Werk Christi über ihn aus, unseren Sohn Gottes? Kein Feind kann vor Christus bestehen. Niemand. In Römer 16, Vers 20 lesen wir, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das ist mal ein Abschluss. Spürt ihr die Vergänglichkeit der Welt? Spürt ihr die Rebellion der Welt gegen Gott und seine Erkenntnis? Der Gott des Friedens, das ist er, deshalb schickt er seinen Friedensfürst, König Jesus. Der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Das bringt uns Gewissheit, dass Jesus für alles genügt, so erhaben ist er. Unser Friedensstifter. Er hat es vollbracht, er hat gesiegt und alle stehen unter Christus. Jesus Christus, er ist der Friedensstifter zwischen Gott und Mensch. Wir haben uns in dieser langen Predigtserie von Kolosser 1,15 die Frage gestellt, wer ist Jesus Christus? Und wir kommen zum Ende. Noch eine weitere Predigt neben der heutigen. Dann wissen wir, wer Jesus Christus ist, aus den ersten Versen. Wir kommen in Kapitel 2 nochmal zu seinen Eigenschaften. Aber hier wird deutlich, er ist der Friedensstifter. Er schafft Frieden und diese neue Weltordnung, die noch kommt. Der Preis für Gott für diesen Frieden war sein Sohn. Das Blut seines Kreuzes, wie der Text sagt. Die Freude Gottes, er konnte sichtbar machen, wie herrlich, wie mächtig und wie erhaben sein Sohn ist. Vollkommen Gott. Der Sohn, von dem der Vater sagt, ich habe Wohlgefallen an ihm. Er kann das und er macht das. Und nur er kann das und nur er macht das. Das möchte Paulus den Kolossern in Erinnerung rufen. Nur Jesus. Was macht er? Ein zukünftiges, ewiges Friedensreich, wo alles wieder im Lot ist und Gott regiert. Jesus Christus ist der Friedensstifter zwischen Gott und Mensch. Die Wiederholung dessen, was wir in Vers 20 gelernt haben, es ist der Preis Gottes und die Freude Gottes. Aber wie sieht es jetzt mit dem Gläubigen aus? Was ist der Preis und die Freude des Gläubigen? Wir kommen zu Kolosser 1, Vers 21 und weg von dem universellen Versöhnung hin zu der speziellen Versöhnung. Wir sehen, dass es speziell wird, habe ich euch letzte Predigt gezeigt, indem jetzt auf einmal von euch die Rede ist. Von euch die Rede ist. Schaut in Kolosser 1, Vers 21 und 22 hinein. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod und um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Auch euch hat er jetzt versöhnt. Dein Leben, wenn du glaubst, wurde wieder ins Lot gebracht. Oder bist du heute noch ein Feind Gottes? Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Das ist Vergangenheit, das ist gewesen. Eine unglaubliche Versöhnung, ein unglaubliches Ziel, was er hier beschreibt, ein unglaublicher Kontrast, den wir uns jetzt anschauen. Auch euch, die ihr einst, hat er jetzt versöhnt. Ihr wart einst in Rebellion, ihr seid jetzt im Frieden mit Gott. Und dieses Versöhnen, wovon er jetzt schreibt, hat gegenwärtigen und zukünftige Aspekte und Elemente. Aber alles wurde am Kreuz vollbracht. Es ist in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, dass Christus das vollbracht hat. Am Kreuz hat Christus ein für alle Mal alles vollbracht. Es ist das eine Opfer, was ausreicht für alles. So erhaben ist er. So erhaben ist unser Herr Jesus Christus, dass er in einem Zug dort am Kreuz alles wieder in Ordnung bringt. Paulus will uns deutlich machen, wie herrlich Jesus Christus ist in Bezug auf jetzt jeden einzelnen Christen. Wir waren gerade bei dem Universum als Ganzes und wir kommen jetzt zu jedem einzelnen Christen. Die ihr einst, jetzt versöhnt seid. Jeder einzelne Christ. Er ist nicht nur über die ganze Geschöpfung Herr, er ist nicht nur Herr über die Gemeinde, er ist nicht nur Herr über das zukünftige Zeitalter in der Auferstehung, sondern er ist auch Herr über dein Leben, wenn du an ihn glaubst. Und er ist erhaben in deinem Leben. Er ist fähig, dich von einem schrecklichen Zustand in einen herrlichen Zustand zu versetzen. Wir, ihr Lieben, brauchen die Erinnerung daran, wer wir eigentlich waren ohne Jesus Christus. Wir sind so verblendet in unserem Denken über uns selbst, selbst wenn du glaubst, dass du vergessen hast, wer du warst. Und deshalb erinnert Paulus daran, wer wir waren in Christus. Lasst uns die Vergangenheit angucken, aus der wir kommen. In Vers 21 beschreibt Paulus zuerst die Vergangenheit. Sie ist schockierend. Warum beschreibt Paulus unsere Vergangenheit so hässlich? A, weil sie der Realität entspricht. Aber B, seine Absicht, das hier zu bringen ist, dass du verstehst, wenn Jesus so tief greifen kann und mich so weit verändern kann, den Kontrast, den wir uns gleich angucken, dann ist er auch fähig für alles mittendrin. Das will Paulus uns zeigen. Wie tief musste er denn greifen? Auch euch, seht ihr das in Vers 21? Auch euch. Es ist eine echte Erfahrung, die die Kolosser gemacht haben. Sie sind versöhnt. Auch euch. Du, ganz konkret, nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Tatsache. Auch euch hat er versöhnt. Ganz persönlich. Nun, wie waren wir drauf? Was war unser Wesen? Es ist ein hässliches Bild in Vers 21. Ihr wart einst entfremdet. Ihr wart entfremdet. Dieses Wort beschreibt eine Entfremdung, einen Zustand, der fortwährend ist. Es ist unser generelles Sein gewesen. Unser Zustand die ganze Zeit hindurch waren wir entfremdet. Entfremdet heißt, du hast keine Ahnung von dem anderen. Wir hatten keine Ahnung von Gott. Das ist nicht eine Fremdlingschaft, ja, wie ich manch jemanden von euch, der heute zum ersten Mal da ist, nicht kenne. So eine Fremdlingschaft ist das nicht. Auch nicht, wenn du verreisen gehst nächsten Sommer und irgendjemand triffst, den du nie getroffen hast. Das ist nicht die Fremdlingschaft, die er hier beschreibt. Wir waren entfremdet in dem Sinne, dass wir ablehnend waren, dass wir nichts wissen wollten von Gott. Wir waren so fremd, vielleicht eher, wie du einem Tiefseeungeheuer fremd bist. Erstens kommst du überhaupt nicht hin in seine Nähe. Zweitens willst du auch gar nicht in seine Nähe kommen. Drittens findest du es hässlich. Und deinem Kind würdest du auf jeden Fall sagen, halte dich fern. So fremd waren wir, dass wir nichts wissen wollten von Gott. Der Text macht deutlich, wir sind mit Gott auf Kriegsfuß. Diese Entfremdung, sie wird näher beschrieben, Tod in Sünden, sagt Epheser 2. Epheser 2, 1. Epheser 2, 12 sagt, ausgeschlossen von den Verheißungen. Epheser 4 sagt, völlig verloren. Wir waren entfremdet. Und hier in Kolosser beschreibt Paulus es auf zwei Weisen. Unsere Entfremdung zeigt sich erstens in unserem inneren Wesen und zweitens in unserem äußeren Wesen. Schaut in den Text hinein, Vers 21, die ihr entfremdet, einst entfremdet. Jetzt kommt das innere Wesen und feindlich gesinnt wart. In unserem inneren Wesen waren wir feindselig Gott gegenüber mit allem, was wir konnten, mit unserem ganzen Sein. Es ist nicht so, dass jeder Mensch ohne Jesus Christus hören möchte, dass Jesus ihn retten will. In einem inneren Menschen ist er was? In dem inneren Menschen ist jeder Mensch gegen Jesus was? Feindlich gesinnt. Wir denken manchmal, wir erzählen von Jesus und die Leute freuen sich, die wollten das schon immer hören. Nein, sie sind ignorant, sie wollen es nicht hören. Liebe Brüder und Schwestern, so warst du. Wir wollten es nicht hören. Feindlich gesinnt. Und den äußeren Wesen nach heißt es entfremdet, feindlich gesinnt und in den bösen Werken. Von innen wolltest du nichts von Gott wissen, du wolltest ihn nur ablehnen. Genauso wenig, wie dich interessiert, ein Tiefseeungeheuer zu treffen. Noch viel mehr. Und nach außen hast du deine Feindschaft gegen Gott befestigt und bekräftigt mit all den bösen Werken. Hier ist der Maßstab Gottes, seine Linie, und voll Freude und Rebellion übertrittst du sie. Tag ein, Tag aus, und es macht dir gar nichts aus. So sind wir Menschen, ohne dass Gott eingreift. So waren wir. Die Bösartigkeit unserer Gesellschaft ist auf diese Trennung zwischen Mensch und Gott zurückzuführen. Wenn der Mensch Gott wieder erkennt, dann sind wir in Jesaja. Die Erkenntnis des Herrn überflutet die ganze Erde und es wird wieder Frieden sein. Die Folge ist, Epheser 2, 3 macht uns das deutlich, dass die, die wir diesen Lebensstil führten, in unseren Begierden unseres Fleisches, nach dem Willen des Fleisches und der Gedanken, waren wir von Natur, von unserem ganzen Wesen her, Kinder des Zorns. So wie alle anderen Menschen auch. Dieser Zorn Gottes, er kommt nicht einfach auf dich aus dem Nichts. Dieser Zorn Gottes, er richtet sich gegen deine innere Ignoranz gegen ihn. Dieser Zorn Gottes, er kommt auf jeden Menschen wegen seinen äußeren Werken gegen ihn. Deshalb ist Gott und muss er zornig sein. Aber Gott sagt, ich will dich trotzdem versöhnen. Gott sagt, ich werde den Preis bezahlen. Welchen? Seinen Sohn. Seinen Sohn zu geben. Erinnert euch, bei jeder Feindschaft, bei jeder Verletzung, bei jedem Delikt muss jemand bezahlen. Aber zweitens muss nicht nur jemand bezahlen, es muss auch jemand die Initiative ergreifen für die Versöhnung. Richtig? Einer der beiden Parteien muss Initiative ergreifen. Paulus, er macht hier in Vers 21 deutlich, du, wir alle, keiner von uns würde jemals die Initiative ergreifen, weil wir von unserem ganzen Inneren und von all unseren Werken so überzeugt von uns sind und so einen riesigen Hass gegen Gott haben. Aber Gott ergreift die Initiative und er sendet seinen Sohn. Wir handeln genauso in der Welt. Uns ist es völlig egal. Wir kommen in einen Konflikt mit jemandem und wir können dann rausgehen aus dieser Situation und sagen, ist mir doch völlig egal, du kannst mir gestohlen bleiben. Ich kann mir auch andere Freunde suchen. Und selbst wenn wir eine engere Verbindung haben, was soll's? Ich werde auf keinen Fall den ersten Schritt gehen. Wenn wir das schon untereinander tun, teilweise sogar als Gläubige tun, wie viel mehr gegen Gott? Wir würden nicht die Initiative ergreifen, bis wir gerettet werden. Wenn wir nun gerettet sind und verstehen, dass Christus die Initiative ergriffen hat und wir befähigt werden, Friedensstifter zu sein, der Anfang der Bergpredigt macht es deutlich, dann ergreifen auch wir die Initiative. Aber ohne Jesus warst du genau so. Ist dir das bewusst? Gott erinnert uns immer und immer wieder daran, wie wir ohne Jesus waren, weil wir es vergessen. Überlegt mal, was er in 1. Korinther 6 den Korinthern schreibt. In Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuberer werden das Reich Gottes erben. Gut, dass wir nicht so schlimm sind, oder? Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ich will niemanden angucken. Das ist die Realität. So waren wir. Vers 11, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Warum muss Paulus sie erinnern an dieses Leben? Weil wir es vergessen. Und wir meinen, dass dieses Schlammloch wieder irgendwie schön wäre, um dahin zurückzugehen. Das, was Paulus hier beschreibt, ist ein Lebensstil, der Gott hasst. Ein Lebensstil, der für sich selbst lebt. Und niemand, der gerettet wird, lebt weiter in diesem Lebensstil, sondern er ist eine neue Kreatur. Dieser Lebensstil ist vorbei. Unsere Vergangenheit ist hässlich. Was war der Preis für den Frieden zwischen Gott und uns? Nichts, was wir bezahlen würden. Wenn wir davon sprechen, was ist denn der Preis des Gläubigen, dann ist es nur ein riesiges Preisschild, aber wir bezahlen gar nichts davon, sondern wir sind einfach völlig bankrott. Und Gott sagt in seiner Barmherzigkeit, ich sehe, dass du bankrott bist. Ich sehe, dass du eine riesige Null bist. Wenn du das anerkennst, übernehme ich die Rechnung. Wir können dem Preis nur hinzufügen, dass wir teuer zu erkaufen sind. So teuer, dass Jesus sterben muss. Aus uns heraus sind wir völlig unfähig. Das ist unsere Vergangenheit. Aber wir sind versöhnt. Die Gegenwart des Gläubigen, zweitens, lautet, wir sind jetzt versöhnt. Einmal mehr sehen wir euch, die ihr einst, hat er jetzt versöhnt, um euch heilig darzustellen. Achtet auf diese wenigen kurzen Worte. Hat er jetzt. Hat er jetzt. Nicht eine Möglichkeit, sondern eine Tatsache. Euch hat er jetzt. Paulus, er zeigt hier auf, dass er etwas Radikales aufzeigen wird. Eine radikale Änderung, die ihr so wart, hat er jetzt jeden Einzelnen persönlich. Euch, ihr, euch. Wie hat er das getan? Vers 22 macht uns nochmal deutlich, wie er das getan hat. Was musste er bezahlen? Er versöhnt uns in seinem fleischlichen Leib oder in dem Leib seines Fleisches. Was ist das für eine komische Formulierung? In dem Leib seines Fleisches. Menschen denken immer wieder, dass Jesus auf die Welt kam, aber irgendwie war er nicht ganz Mensch wie du und ich. Er war nicht ganz so Fleisch wie du und ich und Blut. Und die Kolosser dachten das auch. Sie dachten nämlich, dass wir das, was wir im Fleisch tun, trennen können von dem, was wir im Geiste tun. Und das bei Jesus auch so war. Vielleicht ist er ja nur im Geiste gestorben. Ja, und der war gar nicht richtig tot. Er ist auch nicht richtig auferstanden. Diese Irrlehren haben sich breit gemacht. Und deshalb benutzt Paulus diese übermäßige Verdoppelung und sagt, es ist ein fleischlicher Leib. Es ist genauso wie du und ich. Und der war notwendig. Für was? Schaut in Vers 22. Für den Tod. In diesem fleischlichen Leib ist er tatsächlich gestorben. Und deshalb, das war der Grund, wie er es erreicht hat, hat er uns nun heilig, tadellos und unverklagbar dargestellt vor dem Angesicht Gottes. Warum macht Gott das alles? Warum schreibt Paulus das alles? Er schreibt das alles, damit du verstehst, wie herrlich dein Gott ist, wie herrlich dein Jesus ist. Er ist fähig. jemanden, der von innen heraus ein Feind Gottes ist und von außen heraus ein Feind Gottes ist, ihn zu retten und zu einem Kind zu machen. Dazu ist er fähig. So ein Friedenstifter ist dein Herr Jesus Christus. Welchen Frieden könnte er dann nicht sonst schenken in deinem Leben? Wenn er das kann, wie kannst du auf die Idee kommen, dass du irgendetwas anderes bräuchtest außer Jesus? Das ist Paulus Absicht. Uns zu zeigen, er kann das Universum erschaffen, erhalten und für sich selbst erhalten. Er kann das Universum sogar wieder versöhnen, in Ordnung bringen, seine Feinde unterwerfen. Und er kann die, die nichts von ihm wissen wollen, zu seinen Nachfolgern machen. So fähig ist Jesus. Aber notwendig dafür war die Krippe. Vor dem Kreuz kommt die Krippe. Er musste Mensch werden. Gott im Himmel musste Mensch werden. Und dann musste er stellvertretend für uns Menschen sterben. Warum? Wir lesen davon in Hebräer 2, Vers 14. Und dort heißt es: Da nun die Kinder am Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Weil die Kinder Anteil am Fleisch und Blut haben, muss er auch Anteil an Fleisch und Blut haben, damit er den außer Wirksamkeit setzen kann, der die Macht des Todes hatte. Denn wir wurden in Todesfurcht unser ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten. Hebräer 2, 14 und 15. Die Konsequenz ist, dass du Jesus als deinen Herrn voll Freude annimmst. Du hast die weiße Flagge immer bei dir und du hisst sie immer wieder, sagst: Ich kapituliere. Ich kapituliere. Du brauchst es immer und immer wieder, diese Erinnerung: kapituliere. Nicht du, nicht deine Weisheit, nicht deine tollen Überlegungen, nicht die ganze Weisheit der Welt, nicht die Askese, nicht der Mystizismus, nicht die Engel, nicht irgendwas sonst, sondern nimm deine weiße Flagge wieder in die Hand und denk dran: Jesus. Jesus. Punkt. Das ist die Konsequenz. Dass er dich persönlich gerettet hat. Er ist fähig, er ist willig und er ist mächtig zu retten. Die Gegenwart ist hässlich. Die Vergangenheit ist hässlich. Die Gegenwart ist herrlich in Bezug dessen, dass wir Frieden haben. Aber die Zukunft ist noch viel herrlicher. Kommen wir zu der Zukunft des Gläubigen. Wir sehen in Vers 22 die Absicht. Seht ihr diese kleine Einleitung in diese Absichtserklärung? Vers 22, warum hat er das alles gemacht? Um euch. Um euch. Er hat euch, die ihr entfremdet wart, die ihr feindlich gesinnt wart, die ihr in bösen Werken wart, versöhnt. Um euch. Hier kommt unsere Berufung, heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Der Tag wird kommen, an dem wir Jesus in den Wolken wiedersehen, kommen sehen werden. Und an diesem Tag, an dem Jesus kommt, wird er uns vor sich stellen, vor den Vater stellen. Und das ist sein Plan, dass wir dann heilig sind, tadellos und unverklagbar. Das ist unsere Zukunft. Und so sieht Gott uns heute schon. Heilig heißt abgesondert, frei von Sünde und Unreinheit, frei von der verfluchten Welt. Gott, er hat dich gerettet, damit du heute heilig lebst und in Zukunft absolut perfekt und tadellos bist. Heilig, frei von Sünde und frei von Unreinheit. Zweitens, tadellos oder untadelig. Das ist der Grund, seine Absicht zu sterben, ans Kreuz zu gehen. Die, die glauben, heilig zu machen, die glauben, tadellos zu machen. Heilig und tadellos wird auch benutzt im alten Opfersystem, im Alten Testament. Aber hier hat es nicht eine Beschreibung eines Opfers, sondern wir sehen, was ist mit dem heilig und tadellos? Wir werden dargestellt werden vor seinem Angesicht. Dargestellt werden ist das Verb, die Beschreibung dessen, dass du vor den Richter geführt wirst. Du kommst vor den Richter, du trittst vor ihn. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir dürfen Frieden haben. Wir werden einst vor Gott stehen und wir werden heilig sein und tadellos und unverklagbar. Tadellos heißt, über jeden Tadel erhaben. Weil du so ein toller Hecht bist? Nein, sondern weil Jesu Werke dir zugerechnet werden. Und zuletzt unverklagbar. Das heißt, ohne Anklage. Stell dir vor Gott zu treten, den Richter dieser Welt, und niemand kann dich anklagen. Weil Jesus sagt, unschuldig, ich habe bezahlt. Das sagt er über jeden, der hier auf Erden zu Lebzeit an ihn glaubt. Ohne Klage. In Römer 8, 34 heißt es, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt worden ist und der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Dazu ist Jesus fähig. Das ist, worauf wir warten. Christus kam, um zu sterben als Grundlage für unsere persönliche Versöhnung. Und diese Versöhnung steht dir heute bereit. Wir schleppen alle viel Schuld mit uns rum. Und Schuld muss immer bezahlt werden. Und du hast viel Schuld Gott gegenüber. Wer bezahlt sie? Willst du wirklich vor Gott treten und meinst, du könntest sie bezahlen? Nimm Jesus als deinen Stellvertreter an und er wird sie bezahlen. Die Versöhnung wird geschehen, in dem Sinne, dass Jesus sein Friedensreich aufrichtet. Aber er hat sein Leben gegeben, damit jeder, der glaubt, heilig und tadellos und unverklagbar vor ihm steht am letzten Tag. Ihr Lieben, wir vergessen diese Wahrheiten. Wir vergessen diese Wahrheiten und leben so, als müssten wir uns die Gunst Gottes erarbeiten, freuen uns nicht über die Rettung, die wir haben. Oder leben so, als würde Gott das alles nicht mehr interessieren, weil er uns ja eh vergeben hat. Beides ist falsch. Du kannst dir nichts erarbeiten und alles wird gerichtet werden. Das heißt, die Gnade ist das, was uns anspornt, so zu werden, wie Gott uns sieht. Wir brauchen die Erinnerung daran, wo wir herkommen, unsere Vergangenheit. Die Erinnerung an unsere Gegenwart, wie Jesus uns heute sieht und an unsere Zukunft. Dass nichts und niemand vor ihn treten wird können, um uns anzuklagen. Versöhnung hat immer zwei Elemente. Es ist immer ein Vergehen, was uns zu Fremden macht. Es ist immer, dass jemand etwas gegen uns hat. Und wenn du gläubig bist, dann bist du befähigt zu versöhnen. Du bist aufgerufen, ein Friedensstifter zu sein, im kleinen Maße, so wie Jesus der große Friedensstifter ist. Wenn du irgendwo hörst, jemand hat was gegen mich, Dann sagt Jesus, lass deine Gabe stehen und liegen, geh hin und frag. Ich habe gehört, nee, was hast du von mir gehört? Ist besser. Was hast du von mir gehört? Ist da was zwischen uns? Und wenn nichts ist, preist den Herrn. Aber wenn was ist, räumt es auf. Und eine Reaktion zu sagen, ach, da ist doch gar nichts, ist genauso fatal wie ein Mensch, der das Licht Gottes bekommt und dann sagt, da ist doch gar nichts. Wenn es zu einer Verletzung kommt und Versöhnung nötig ist, dann ist da was. Ob du es siehst oder nicht, ist nur die Frage. Aber wir als Gläubige wollen diese Versöhnung zu Ende bringen. Wir wollen entsprechend leben. Wir wollen überlegen, wo genau war denn das Vergehen? Wo war der Delikt? Wo war der Verstoß? Wenn am Ende Schmerz verursacht wurde, gibt es eine Ursache dafür. Und die müssen wir finden. Und nicht nur Schwamm drüber, dann ist es ja noch schlimmer wie vorher. Wenn jemand sagt, hey, ich wurde verletzt, du sagst einfach nur, habe ich nicht so gemeint. Wer bezahlt jetzt die Strafe? Irgendjemand zahlt immer bei Versöhnung. Erinnert ihr euch? Habe ich nicht so gemeint, heißt, du zahlst. Ist bei Gott auch so. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Du sagst, habe ich nicht so gemeint. Du wirst zahlen. Du wirst zahlen, weil niemand anders sonst bezahlt hat. Egal, was deine Ausflüchte sind, Gott wird nicht besänftigt durch die Antwort, habe ich nicht so gemeint, sondern nur durch die Klarstellung, Sünde, ich brauche Vergebung und dann geschieht Versöhnung. Jesus, er hat den Schuldschein, wir kommen in Kapitel 2 dazu, völlig ausgelöscht. Und wenn uns das klar wird, was Jesus mit unserem Balken getan hat, dann wird der Splitter in deinem Auge so schnell zu vergeben sein, so schnell zu versöhnen sein. Aber ich muss mich erinnern, wo ich herkomme. Ich muss mich erinnern, was Jesus getan hat. Ich muss mich erinnern, wie fähig er ist, mich aus diesem Loch, in dieser Feindschaft zu retten und dann auf ihn schauen und vertrauen. Er ist auch fähig, meine Beziehung zu heilen. Er ist fähig, mir zu helfen, zu vergeben. Wenn er mich schon gerettet hat, ist er auch fähig. Ihr könnt das alles nachlesen in Kolosser 3. In Kolosser 3, wo die Anwendungen aus all diesen Wahrheiten kommen und Paulus dann deutlich macht, dass Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und hässliche Redensarten nicht mehr zu uns gehören. Lüge nicht mehr zu uns gehört, sondern Wahrheit und Liebe. Vers 12 in Kolosser 3 heißt es, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Seht ihr das? Er wird uns heilig vor dem letzten Tag machen und er nennt uns hier heilig mit einer Konsequenz, weil wir Heilige sind, weil wir Auserwählte sind, weil wir Geliebte sind. Leben wir schon so mit herzlichem Erbarmen, mit Freundlichkeit, mit Demut, mit Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend, einander vergebend, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. So realistisch, Paulus. Wie kann ich das schaffen? Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Kolosser 1 ist nicht einfach nur Theologie und Wissen über Jesus, sondern es muss sich heute und morgen und übermorgen in deinem Leben zeigen. Wenn dir vergeben ist, vergibst auch du. Das ist die Antwort des Glaubens. Und so würdig ist Jesus Christus. So erhaben ist er, dass er das kann. Wie geschieht das? Ganz langsam. Tag für Tag. Tag für Tag. Ich habe immer wieder gedacht, als ich gelesen habe, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen, habe ich immer gedacht als junger Mann, ach, was für schwache Jünger. Die haben es einfach nicht ertragen können. Aber mit dir handelt Jesus immer noch genauso. Und er ist mit dir nicht am Ende, bis zu dem Tag, an dem dein letzter Atemzug gezogen ist. Er wird immer weiter an dir arbeiten, immer weiter an dir arbeiten, immer weiter an dir arbeiten. Es geht langsam, es geht Schritt für Schritt. Wir lesen das in vielen Stellen der Schrift. Es ist ein Training erforderlich, so zu werden, wie wir sind in Gottes Augen. Jeder Gläubige wurde wiedergeboren, nicht damit wir in der Vergangenheit wühlen und depressiv werden, wie schrecklich wir waren. Jeder Gläubige wurde wiedergeboren und Paulus schreibt den Kolossern das, damit Jesus erhöht wird. Deshalb zeigt er es uns auf, damit wir erkennen, wie herrlich Jesus ist, was er mit uns geschafft hat. Und mit jedem, der glaubt. Und was er in dieser Welt bewirken wird. Jesus will verherrlicht werden. Das ist Paulus' Anliegen. Und er ist mächtig und würdig. Wenn Christus das gewirkt hat, wer ist er dann? Am Anfang unserer Serie über diese Frage, wer ist Jesus Christus, haben wir uns Fragen gestellt. Schon einige Monate her, aber ihr erinnert euch sicher. Wir haben uns die Frage gestellt, warum wollen und sollen wir uns Christus unterordnen? Warum kann Jesus die alleinige Herrschaft beanspruchen? Warum kann Jesus über dein Leben Autorität beanspruchen und sagen, so und nicht anders? Warum kann er das? Das ist die Antwort. Sie ist immer wieder die gleiche. Weil er erhaben ist, weil er die Schöpfung wiederherstellt, weil er den Feind Gottes zum Freund Gottes macht, deshalb hat er Autorität. Und er will sie auch von dir. Und wenn das dein Jesus ist, dann brauchst du niemand anderen. Brauchst du niemand anderen. Du wirst aufhören zu suchen, du wirst nicht mehr sagen, ja, Jesus für meine Rettung, aber nicht für mein Leben. Das reicht nicht, da brauche ich doch noch dies und jenes und ein paar Annehmlichkeiten und ein paar Weisheiten. Nein, er ist derjenige, der das neue Friedensreich aufbaut und er macht uns zu kleinen Friedensstiftern. Er möchte, dass wir in den Alltag gehen und uns fragen, wie würde diese Situation im Himmel aussehen? Und dann schon so reagieren. Das, was wir in Jesaja gelesen haben, ist natürlich völlig verrückt für uns. Aber wir können uns viele andere Momente auch vorstellen und überlegen, wie würde das im Himmel sein? Denk mal darüber nach, wie das Abgaben- und Steuersystem im Himmel aussehen würde. Wie würde das Steuersystem im Himmel aussehen, wenn König Jesus regiert, wenn alles perfekt ist? Stell dir vor, es würde keinen einzigen Cent Steuern geben, der nicht einfließen würde. Aber stell dir mal vor, es würde keinen einzigen Cent geben der Steuer, die dann boshaft verwendet wird. Es würde niemanden geben, der Steuern hinterzieht. Der Steuersatz wäre viel niedriger. Jeder Euro kommt ohne Korruption und ohne Fehlkalkulation wirklich ans Ziel. Merkst du, dass selbst wenn du über so eine triviale, einfache Frage nachdenkst, wie die perfekte Welt aussehen würde, dass es einfach unseren ganzen Verstand sprengt? Wir kriegen das nicht auf die Reihe. Genauso sprengt es unseren Verstand, wenn wir anfangen, auf Jesus zu sehen. Wenn wir anfangen, ihn mehr zu erkennen. Durch sein Wort will er sich zu erkennen geben. Wenn wir anfangen, ihn zu erkennen, sprengt es alles, was wir sind und haben und was wir uns vorstellen können. Weil seine Herrlichkeit ist so groß. Es ist so wundervoll, es ist viel besser als die schönste Weite, die du dir nach einem Berg Aufstieg erdenken kannst. Er ist schöner, er ist besser. Und ihn musst du sehen, damit du voll Freude für ihn lebst. Kommen wir zu deinen alltäglichen Anfechtungen. Stell dir die Frage, wie würde im Friedensreich Normalzustand Gottes die folgende Situation aussehen? Wie würde es aussehen? Würde im Friedensreich Jesu, würdest du da über deinen Chef lästern? Nein? Wenn du es dann nicht tun würdest, dann tu es jetzt auch nicht. So einfach ist es. Ja, würde im Friedensreich Jesu, würden sich da die Kinder selbst erziehen? Nein? Dann tu es jetzt auch nicht. Es ist so einfach, sich zu überlegen, wie sieht die perfekte Welt aus? Und so wollen wir leben. In Versöhnung und in Liebe. Das heißt es, dass Jesus alles wiederhergestellt hat, bis zum letzten Tag. Unser Erbe steht fest bei ihm. Und deshalb können wir einstimmen in das Lob und in den Preis. Wir kommen in diesen Eigenschaften Gottes aus Kolosser 1, Vers 12. Und das ist, wo wir immerhin zurückkommen. In Kolosser 1, Vers 12. So hat Paulus begonnen, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Der Dank ist die Konsequenz und der Lob und das Leben entsprechend. Das dürfen wir nun tun, wenn wir gemeinsam singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Dieser Friede, er wird in Ewigkeit kommen. Und es ist der Friede, nach dem wir hier auf Erden schon streben und befähigt sind durch das Werk Christi und seinen Geist. Er ist fähig. Amen. Lasst uns aufstehen, wir beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich und müssen bekennen und um Vergebung bitten, dass wir so oft vergessen und so häufig ein kleines Bild von dir haben. Aber du bist fähig. Und das möchte der Vater, dass die Welt es erkennt. Du bist fähig, diese Welt wieder komplett ins Lot zu stellen, Frieden zu schaffen. Du bist fähig, die Gottesfürchtigen zu retten und in der Rettung zu halten. Du bist fähig, die Gottlosen zu verurteilen auf ewig. Du bist fähig, in unserem Alltag uns beizustehen. Denn wenn du fähig warst, uns zu retten aus der Feindschaft, so bist du auch fähig, in den einzelnen Momenten des Alltags, in den Herausforderungen bei uns zu sein. Wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass wir erkennen, wo wir Friedensstifter sein sollen. Erinnere uns an dein großes Friedenswerk. Und mögen wir diejenigen sein, die die Kosten tragen und mit der Vergebung zu dir kommen. Vergebung suchen, Schuld erkennen und anerkennen und lassen, sodass dein Reich gebaut wird. Danke, Herr, für das Werk Christi, was in jedem Moment fähig ist und willig ist und mächtig ist, uns zu retten. Amen.